Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Missbrauchsskandal im Erzbistum Paderborn ist wesentlich größer als bislang bekannt. Eine neue Studie geht allein zwischen 1941 und 2002 von mehr als 200 Beschuldigten und fast 500 Opfern aus, doppelt so viele wie angenommen. Neue Vorwürfe gibt es gegen den verstorbenen Kardinal Degenhardt. Auch er soll minderjährigen Jungen sexuelle Gewalt angetan haben. Viele der Missbrauchsopfer leiden noch heute unter den Folgen.
Für Reinhold Harnisch ist der Paderborner Dom der Ort, an dem er über Jahre sexuelle Gewalt erfahren musste. Der Sängerknabe missbraucht vom Chorleiter.
Es ist schon sehr ambivalent von den Gefühlen her, weil wir stehen hier und wenn ich auf den Altar schaue, dann schaue ich auf einen Tatort. Der Altar, die Sängerbühne, die Krypta, das alles waren Tatorte.
Harnisch, Sprecher einer betroffenen Initiative. Sein Fall ist nur einer von vielen und Teil der Studie über sexuellen Missbrauch im Erzbistum Paderborn. Sie untersucht Fälle sexueller Gewalt aus 60 Jahren und es wird deutlich, auch im Erzbistum Paderborn sind es mehr Opfer als bisher angenommen.
Mindestens 489 Kinder und Jugendliche waren in diesem Zeitraum den sexuellen Übergriffen von Geistlichen ausgesetzt, die unter der Personalverantwortung des Erzbischofs standen.
Gemeint die verstorbenen Erzbischöfe Kardinal Jäger und sein Nachfolger Kardinal Degenhardt. Beide hätten vor allem den Schutz der Täter im Blick gehabt. Insgesamt 210 hat die Studie identifiziert. Die Opfer seien im Stich gelassen worden.
Therapeutische Hilfsangebote existierten, wenn überhaupt, für die beschuldigten Kleriker mit dem Ziel, deren priesterlichen Charakter zu festigen und sie so bald wie möglich wieder einzusetzen.
Vor allem der 2002 verstorbene Kardinal Degenhardt rückt inzwischen in den Mittelpunkt. Nicht mehr nur als einer, der vertuscht hat.
Wir sehen eben hier sehr deutliche Anzeichen, dass er auch als Täter gewirkt hat.
Das Erzbistum Paderborn will sich erst morgen zu der Studie und den neuen Anschuldigungen gegen Degenhardt äußern.
An Tag 13 des Irankriegs hat sich erstmals der neue oberste Führer des Landes zu Wort gemeldet, Mojtaba Khamenei. Er war nach der Tötung seines Vaters vor knapp 2 Wochen zu dessen Nachfolger ernannt worden, bislang aber nicht öffentlich aufgetreten. Auch heute gab es nur eine schriftliche Botschaft, darin schwört Khamenei Rache und ruft zur Einheit auf. Die Kämpfe dauern an, speziell um die Straße von Hormus, die bedeutende Handelsroute im Persischen Golf.
Dieses Video, veröffentlicht von der iranischen Revolutionsgarde, soll zeigen, wie sie 2 Öltanker vor der irakischen Küste im Persischen Golf attackiert. Dabei wurde nach Angaben der irakischen Hafenbehörde ein Besatzungsmitglied getötet. In Bahrain werden in der Nacht Öltanks in der Nähe des Flughafens beschossen, mutmaßlich aus dem Iran. Die Löscharbeiten dauern bis in den Morgen. In Dubai soll eine iranische Drohne ein Hotel getroffen haben. Hier Aufnahmen aus der Nacht aus den sozialen Medien. Die US-Armee veröffentlicht heute diese Bilder auf der Plattform X. Angriffe auf militärische Ziele in Iran. Mehr als 5.500 sollen bisher nach US-Angaben auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz getroffen worden sein. Aus Iran gibt es heute nur wenige Bilder von Zerstörungen nach US- und israelischen Angriffen. Hier in Ost-Teheran soll dieses Gebäude getroffen worden sein. Zum ersten Mal gibt es heute eine Botschaft des neuen obersten Führers des Iran, Mojtaba Khamenei. Er spricht aber nicht selbst, sondern seine Nachricht wird vorgetragen. Laut Skript betont er die Notwendigkeit der Verteidigung. Auch muss weiterhin der Hebel der Blockierung der Straße von Hormus genutzt werden. Zudem fordert er Rache, insbesondere auch für die getöteten Schülerinnen am ersten Kriegstag. Nach Recherchen von US-Medien verdichten sich Hinweise, dass das US-Militär für den Angriff auf die Mädchenschule im Süden des Landes verantwortlich sein könnte.
Nach Washington zu Gudrun Engel. Was ist dazu bekannt? War es ein Fehler des US-Militärs?
Es gibt keine offizielle Bestätigung, weder aus dem Weißen Haus noch aus dem Pentagon. Die Kommunikation zu diesem Thema ist desaströs. Der Präsident und der Verteidigungsminister widersprechen sich ständig gegenseitig. Es deutet aber sehr viel darauf hin, dass es eine US-Tomahawk-Rakete war. Denn es gibt offenbar Aufnahmen von dieser Tomahawk-Rakete. Und die Vereinigten Staaten sind das einzige Land, das zu diesem Zeitpunkt dort so ein Geschoss eingesetzt hat. Das Ganze geht vermutlich zurück auf veraltete Satellitenbilder und veraltete Geheimdienstinformationen. Denn insgesamt hatte man 6000 Ziele im Iran im Visier. Und es ist offenbar nicht rechtzeitig gelungen, alle nochmal zu prüfen. Und die Stelle dieser Mädchenschule war zuvor ein Militärkomplex. Fakt ist, Verteidigungsminister Hegseth hat 90% der Menschen, die eigentlich hier dafür da sind, zivile Opfer und Kollateralschäden zu vermeiden, entlassen. Und die Frage drängt sich jetzt natürlich auf, gibt es da einen Zusammenhang? Aber auch dazu laufen die Ermittlungen.
Danke, Gudrun Engel nach Washington und jetzt nach Istanbul zu Katharina Willinger. Wie schwierig ist es, aus Iran an Informationen über den Angriff auf die Schule zu kommen?
Na, das große Problem ist, dass es von vor Ort eigentlich keinerlei unabhängige Recherchen gibt. Alles, was bekannt ist von vor Ort, stammt von regimenahen Medien, von Staatsmedien oder vom Regime selbst. Und das Regime ist, genau wie die US-Regierung oder die israelische Regierung, eine Kriegspartei. Das iranische Regime versucht, jedes Bild, jeden Satz, das es aus dem Land schafft, tatsächlich zu kontrollieren. Es gibt massive Einschränkungen für die Berichterstattung vor Ort. Und das führt natürlich dazu, dass wir als Journalisten noch keine Interviews haben mit den Angehörigen, mit den Müttern, mit den Vätern der getöteten Kinder. Und solche Interviews könnten ja auch etwas mehr Licht ins Dunkle bringen. Und so wird der iranischen Zivilbevölkerung wieder einmal mitten im Krieg zusammen mit der weiter fortbestehenden Internetblockade ein Stück weit das Gesicht und die Stimme genommen.
Danke, Katharina Willinger in Istanbul. Auch die Kämpfe zwischen Israel und der Terrororganisation Hezbollah im Libanon gehen weiter. Gemeldet werden Raketenangriffe und Artilleriebeschuss. Israel plant nun offenbar, seine Angriffe im südlichen Teil des Libanon auszuweiten. Bislang hatte die Armee diese Region hier zur Evakuierungszone erklärt. Heute rief sie die Bewohner weiterer Gebiete auf, sich in den Norden zu begeben. Damit hat sich die betroffene Zone fast verdoppelt.
Es ist die heftigste Angriffswelle der israelischen Armee, die der Süden der Hauptstadt Beirut in dieser Nacht erlebt. Wieder liegen Häuser in Trümmern, wieder werden Menschen getötet. Auch an der Uferpromenade nahe dem Zentrum. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden. Lasst sie endlich eine Lösung finden und das beenden. Wir sind ausgelaugt. Seit Anfang vergangener Woche schießt die Hezbollah wieder auf Israel. Täglich gibt es heftige gegenseitige Angriffe. Laut israelischer Armee soll die pro-iranische Miliz heute Nacht mehr als 200 Raketen auf den Norden Israels gefeuert haben. Die israelische Armee rückt mit Bodentruppen im Süden des Libanon weiter vor, um nach eigenen Angaben Stellungen und Waffenlager der Hezbollah zu zerstören. Wenn die libanesische Regierung nicht in der Lage ist, das Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen und die Hezbollah daran zu hindern, die Siedlungen im Norden zu bedrohen und Israel zu beschießen, nehmen wir das Gebiet ein und nehmen die Sache selbst in die Hand. Die Hezbollah, einst mächtigste militärische Kraft im Libanon, damals mit einem geschätzten Arsenal von 200.000 Raketen. Ziel der libanesischen Regierung ist es, ihre vollständige Entwaffnung voranzutreiben. Laut Beobachtern fehle jedoch die politische Durchsetzungskraft, obwohl die Hezbollah seit dem Krieg vor anderthalb Jahren als geschwächt gilt. Die Hezbollah hat die Waffenruhe genutzt, um ihre Reihen und ihre militärischen Mittel wieder aufzustocken. Das Ergebnis sehen wir heute.
Beirut kommt nicht zur Ruhe. Auch heute gab es wieder heftige israelische Angriffe. Die Einschläge konnten wir hier hören, auch das laute Brummen israelischer Drohnen am Himmel. Die Menschen im Libanon fürchten die nächste Nacht. Schon jetzt sind laut Behörden mindestens 800.000 Menschen im eigenen Land vertrieben.
Mit einem Festakt in Wiesbaden hat das Bundeskriminalamt sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Bundeskanzler Merz lobte die Behörde als tragenden Pfeiler der Sicherheit in Deutschland. Die Fähigkeiten des BKA seien in den vergangenen Jahrzehnten stetig an neue Bedrohungen angepasst worden. Merz kritisierte in seiner Rede einmal mehr die Migrationspolitik früherer Bundesregierungen. Diese sei ein Grund für den starken Ausbau des BKA.
Zur Filmmusik des Hollywood-Klassikers Top Gun beginnt der Festakt 75 Jahre Bundeskriminalamt. In Wiesbaden begründet Bundeskanzler Merz den personellen und finanziellen Ausbau des BKA allein in den vergangenen 15 Jahren. Dieser sei nicht nur eine Reaktion auf äußere Bedrohungen gewesen.
Er ist auch eine Reaktion auf und der Versuch einer Reparatur politischer Entscheidungen im Innern. Namentlich, dass wir viel zu lange ungesteuerte, irreguläre Migration zugelassen haben.
Zu den Kernaufgaben des BKA zählt die Bekämpfung von Cyber-, Wirtschafts- und Drogenkriminalität. Die Befugnisse sollen erweitert werden. Bundesjustizministerin Hubich und Bundesinnenminister Dobrindt haben sich auf entsprechende Gesetzentwürfe geeinigt.
Es braucht Sicherheitsbehörden, die zukünftig mehr können und mehr dürfen. Personell, technisch, rechtlich. Wir können nur effektiv schützen, wenn wir alle Potenziale nutzen.
Laut den Reformplänen soll dem BKA ermöglicht werden, bei Cyberangriffen künftig den Datenverkehr zu blockieren, Systeme stillzulegen und in schweren Fällen Daten zu löschen oder zu verändern.
Hunderte Lufthansa-Flugzeuge sind heute am Boden geblieben. Grund ist ein zweitägiger Streik der Piloten. Die Gewerkschaft Cockpit will in den laufenden Tarifverhandlungen Druck machen. Sie fordert höhere Betriebsrenten und mehr Gehalt für Piloten der Lufthansa-Tochter Cityline. Vor allem an den Drehkreuzen Frankfurt und München wurden viele Flüge gestrichen. Das große Chaos blieb aber aus. Betroffene Passagiere wurden vorab benachrichtigt. Mit dem Boom der künstlichen Intelligenz und dem Bedarf zur Datenspeicherung brauchen Tech-Konzerne eine immer größere Infrastruktur. Das US-Unternehmen Microsoft will jetzt in Deutschland mehr als 3 Milliarden Euro investieren, vor allem für den Bau von 3 Rechenzentren westlich von Köln. Ein großer Schritt im Strukturwandel des ehemaligen Kohlereviers. Kritiker warnen aber, Rechenzentren allein seien noch kein Jobmotor.
Es soll ein Aufbruch sein in eine neue Zeit. Raus aus der Braunkohle, rein in die Digitalwirtschaft. Für den Bürgermeister von Bedburg ist das erfolgreicher Strukturwandel. Endlich.
Wir sind seit Jahren auf der Suche nach einer neuen Identität, nach einer Idee. Und das ist die grundbedingende Infrastruktur. Und deswegen freuen wir uns heute so.
3 große Rechenzentren will der US-Konzern Microsoft im rheinischen Braunkohlerevier bauen und Milliarden investieren.
Wir bauen hier die Basis für künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz ist der Motor für Neuerung, er ist der Motor für globale Wettbewerbsfähigkeit.
Die bestehenden Stromleitungen der Braunkohlekraftwerke gelten als wichtige Infrastruktur für die neuen Rechenzentren. Die Region erhofft sich nun einen wirtschaftlichen Aufschwung. Doch daran gibt es auch Zweifel. Denn die Rechenzentren an sich werden nur wenige Arbeitsplätze schaffen.
Die Hoffnung ist dann, dass sich darum eine lokale IT-Wirtschaft ansiedelt. Aber bisher ist fraglich, inwiefern das tatsächlich der Fall sein wird. Also da stützt man sich rein auf Versprechungen und erste Anfragen, die dort in den Kommunen eingehen.
Die Bürgermeister vor Ort zeigen sich optimistisch. Sie rechnen mit zahlreichen Unternehmen, die in die Region kommen werden, um die schnellen Rechenkapazitäten zu nutzen. Nun wird erst einmal gebaut. In Betrieb gehen sollen die Rechenzentren im Jahr 2028.
Sie war die große Favoritin und sie hat es geschafft. Annalena Forster hat beim Riesenslalom der sitzenden Startklasse in Cortina d'Ampezzo die Goldmedaille gewonnen. Für die Monoskifahrerin ist es bereits die 3. Medaille bei den Paralympics in Italien.
Im Ziel kann sie nicht fassen, was sie geleistet hat. Annalena Forster holt ihre 2. Goldmedaille bei diesen Paralympics.
Wie im Riesenslalom eine Goldmedaille gewonnen zu haben. Abgefahren, echt.
Die Disziplin, die ihr bisher gar nicht lag. Doch schon im ersten Durchgang zeigt Forster, dass sie am besten mit dem sulzigen Schnee zurechtkommt. Während ihre stärkste Konkurrentin, die Spanierin Seco, stürzt und ausscheidet. Forster dagegen fährt im 2. Durchgang noch aggressiver, scheut kein Risiko und schafft erneut den schnellsten Lauf. Gold am Ende für die 30-Jährige mit mehr als 1 Sekunde vor Momoko aus Japan und 4 Sekunden vor Sitong aus China. Für Forster ist es die 6. Goldmedaille insgesamt in ihrer bisherigen Karriere. Am Samstag will sie im Slalom noch einmal angreifen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 13. März.
Die Südosthälfte profitiert morgen von einem Hoch, das abzieht. Ansonsten haben wir es mit einem Tief zu tun. Es wird kühler. Die Nacht verläuft meist klar. Im Südosten gebietsweise Nebel. Gegen morgen im Westen und Nordwesten erste Regentropfen und stürmische Böen. Am Tag ist es in der Südosthälfte sonnig, von Nordwesten dichte Wolken, mit ihnen kräftiger Regen, dazu Gefahr von Sturmböen. In der Nacht 9 Grad im Emsland, minus 3 Grad an den Alpen. Am Tag 8 Grad an der Nordsee und 18 Grad im Süden und Osten. Am Samstag ist es im Osten und Südosten teilweise freundlich, sonst regnet es gebietsweise im Bergland auch Schnee. Am Sonntag umgekehrt, im Osten und Südosten regional Regen, im Bergland auch Schnee, sonst Sonne und Wolken. Am Montag insgesamt wechselhaftes Wetter.
Um 22.15 Uhr schaut Julian Jarikasen in den Tagesthemen auf die Entwicklung der Spritpreise und wie ganz Europa damit umgeht. Und wir sind in Schleswig-Holstein, wo ein Jahr nach der Northvolt-Pleite weiter nur eine Industriebrache zu sehen ist. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.